Anstoß, der Fußball-Podcast.
Moin.
Guten Tag, Michael Augustin.
Warum muss man immer ganz leise sein, wenn man in eine Apotheke geht?
Weiß ich nicht.
Damit man die Schlaftabletten nicht aufweckt.
Ist das so ein Gag, der jetzt gerade aus der Grundschule mit nach Hause gebracht wurde?
Ja, hat mir gestern ein 8-jähriges Mädchen erzählt. Also ja. War nicht meine Tochter, sondern eine Freundin, die von Samstag auf Sonntag bei uns übernachtet hat. Darüber habe ich gestern am Frühstückstisch zumindest mal gelacht.
Schallend gelacht.
So wie du eben.
Wisst ihr natürlich auch, wo das Anstoßniveau in dieser Woche sich wieder einpendelt, wo es eingepegelt und feinjustiert wird. Ihr hört ganz genau Anstoß, euren Lieblingspodcast. Es ist früh, also für mich als Student, es ist mitten in der Nacht,
könnte man sagen. Es ist 11:20 Uhr, sagen wir es einfach mal so.
Es ist 11:20 Uhr, es ist Montag und meine Stimme ist tatsächlich so ein bisschen angeschlagen. Deswegen gibt es auf dem Gabentisch, ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht so ein bisschen so aus, als wäre man am Sonntag bei der Lieblingstante oder bei der Lieblingsoma so um 11.30 Uhr, es ist ja auch 11.20 Uhr, zum Brunch eingeladen. Von Orangensaft über Wasser, über Brezeln, über Kaffee, über Tee, über Hafermilch, es ist alles da. Es fehlt an nichts.
Aber mal ganz ehrlich.
Und wenn es an nichts fehlt, wollte ich nur sagen, dann fehlt natürlich auch nicht Michael Augustin.
Ich bin zu Gast bei Fabian Wittke, ja. Ich habe mich aufgemacht ins noble Nobelviertel, bin wie immer mit dem Catering sehr zufrieden, aber ist man damals zum Brunch gegangen, zu Oma oder zur Lieblingstante? Also meine Omas kannten das Wort Brunch nicht. Da ist man eher zum Kaffee gegangen. Dann gab es selbstgemachten Kuchen und vielleicht auch Kaffee. Aber Brunch, das kannten die gar nicht.
Nee, so
das gab es damals noch nicht.
Ja, das stimmt. So haben sie es nicht genannt.
Als die noch gelebt haben.
Wahrscheinlich war es auch eher mehr die Lieblingstante. Das war dann die Schwester der Mutter. Weil wenn die dann zum Geburtstag oder zu irgendeinem Jubiläum eingeladen haben, dann wurden dann ja auch ganz gerne mal so Quiches. Dieses Wort Quiche,
ja.
Das kenne ich auch eigentlich nur von Müttern und Tanten. Ne?
Esse ich heute noch gerne.
So eine Lauchquiche oder so. Ne? Und dann gab es auch mal Obstsalat, hol doch nochmal die servierten Ringe raus. Dann wurde aus dem Tetrapack wurde der Orangensaft auch in eine große Karaffe gegossen. Und es wurden dann auch mal aus den kleinen Hovü- oder Hofmann-Salat Schachteln wurde auch der Salat rausgeholt und in so kleine Schälchen gepackt. Dann wurde auch mal Käse von der Theke geholt. Dann hat man auch mal so ein paar Weintrauben mit auf so ein großes Brett gepackt.
All das gibt's ja übrigens nicht.
Nein, das war so kleine Welt, ganz groß. Da hat man einfach mal gezeigt, so Mensch, guckt mal, wir sind hier nicht bei armen Leuten. Bei uns ist es mal richtig, richtig fein. Setzt euch an den Gabentisch. Und kaum, wenn jemand etwas aus der Schale oder wo auch immer aus dem Brötchenkorb genommen hat, kam gleich der Hinweis, es ist auch noch was draußen. Es ist auch noch was draußen. Nehmt ruhig gerne hin.
Es ist genug da.
Es ist auch noch was da. Möchte noch jemand
was? Nehmt euch noch was mit.
Vom Hefezopf. Möchte noch jemand? Ich habe noch einen Hefezopf gemacht. Ich habe noch Quiche ist auch noch eine. Wir haben noch eine vegetarische. Ne? Ihr esst ja kein Fleisch, oder?
Vegetarisch gab es bei meinen Omas nicht.
Ne?
Ne.
Okay.
Da wurde viel
Nachkriegsgeneration, ne?
Tierverarbeitet,
ja. Da wurde viel tierverarbeitet.
Wäre heute auch nicht mehr so. Weißt du, was heute übrigens ist? Klar.
Aber übrigens, weißt du, wer auch irgendwie gestern ordentlich Tier verarbeitet hat? Das war der erste FC Union Berlin. Die haben die Adler verarbeitet, ne?
Attila.
Ja.
Eintracht Frankfurt gegen Union. Ein wildes Spiel. Darüber werden wir reden. Auch über den ersten Bundesliga-Sieg des HSV seit 2018.
Ja.
Und über dieses und jenes am 22. September 2025. Weißt du, was heute ist?
Heute ist Herbstanfang.
Heute ist kalendarischer Herbstanfang, ja. Deswegen nehmen wir kein Blatt vor den Mund und deswegen habe ich dir auch was mitgebracht. Guck mal hier, ich habe dir ein kleines Geschenk mitgebracht.
Oh, jetzt ohne Witz, jetzt hat er mir so eine kleine Eiche. Ich bin ja froh, dass es nicht deine ist. Nein, Spaß.
Kastanien gab es nicht.
Vielen Dank für diese Eiche und das ist jetzt auch so, hier ist der Lifehack. Ich habe da mit einem Kumpel drüber gesprochen. Weißt du, was Omas früher zu Lifehack gesagt haben? Das war so, das ist Trick 17.
Trick 17 ist gut.
Genau. Das ist Trick 17.
Trick 17.
Und
ich finde Trick 17 übrigens besser als Lifehack.
Ja, oder? Weil das klingt so niedlich, ne?
Trick 17 und dann, ist viel besser.
Und so eine Kastanie oder so eine Eichel, die hat dann Oma gerne mal in so eine Jackentasche gepackt, wobei Opas auch gerne mal noch so ein altes schmuddeliges Taschentuch, so ein Stofftaschentuch drin war.
Ja, Opa hatte immer Wert, das echte.
Das auch.
In seiner Kordhose.
Und dann haben sie gesagt, ist gut gegen Rheuma.
Und du hast jetzt Herbstdeko.
Trick 17.
Du hast jetzt Herbstdeko. Du kannst mit der Eichel machen, was du willst. Kastanien gab es leider nicht, sonst hätte ich natürlich auch noch ein paar Kastanien mitgebracht.
Das möchte ich übrigens direkt auf die Anstoß-Playlist packen. Und ich verspreche euch, wir werden auch noch über Fußball reden. Und zwar ab jetzt wieder in jeder zweiten Instagram-Story. Autumn Comes ist von David Gramberg. Also nicht Instagramberg, sondern David Gramberg, ja, und Mary Lou, Autumn Comes. Müsst ihr mal drauf achten. Autumn Comes.
Ja, von mir gibt's den Titel Wunderbar von Reggae Bund, weil das wird natürlich eine wunderbare Folge. Deswegen ist das mein Beitrag für unsere Spotify-Playlist. Die heißt übrigens Anstoß, so wie dieser Podcast, den ihr möglicherweise zum ersten Mal hört, aber vielleicht auch schon zwei, dreimal gehört habt. Sein Name ist Fabian Wittke, mein Name ist Michael Augustin. Ich finde, wir haben uns jetzt oft genug vorgestellt, können jetzt fast reingehen. Ja. Wie war dein Fußballwochenende? Gehen wir doch mal so rein. Wie war dein Fußballwochenende?
Aber mein Fußballwochenende begann ja am Freitag mit der Holstein-PK, die ich besetzt habe, wie wir Sportreporter sagen. Und dann habe ich am Freitagabend noch eine Radiosendung in Schleswig-Holstein beim NDR moderiert. Dann bin ich am Sonnabend in der Redaktion gewesen und habe da die Sportnachrichten, so Sportblöcke sagen wir auch, so Sportzusammenfassungen immer um halb ab 14:30 präsentiert. Fabi, natürlich großes,
from the block.
Großes Augenmerk natürlich auch auf den Hamburger SV, werden wir auch gleich drüber sprechen, gelegt. Und am Sonntag bin ich dann privat am Start mit Christoph, Merit und Armin gewesen. Und zwar bei Holstein Kiel gegen den Karlsruher SC. Frag mich doch ruhig gerne mal, wie Holstein Kiel am Wochenende gespielt hat. Frag mich doch ruhig mal.
Ich kenne alle.
Dann frage ich dich auch gerne, wie der FC St. Pauli gespielt hat.
Auch das Ergebnis kenne ich. Holstein Kiel hat 3:0 gewonnen. Du kannst gerne nachher noch ein paar Eindrücke schildern. Und du kannst mich auch fragen
wie dein Wochenende war.
Wie die anderen gespielt haben. Mein Wochenende begann mit einem Handballspiel. Das Handballspiel hat dann ja tatsächlich stattgefunden am Freitag. HSV gegen TBV Lemgo. Der HSV hat fast das ganze Spiel geführt und am Ende 35:35. Großes Entsetzen, große Enttäuschung in dieser gar nicht mehr so modernen Halle. Der HSV trägt seine Heimspiele in der Alsterdorfer Sporthalle aus. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Du bist ja auch der Handballteil unserer Anstoßredaktion.
Absolut.
Du bist ja auch manchmal der Tempo-Gegenstoß in diesem Podcast, weil du auch regelmäßig über Handballspiele der SG Flensburg-Handewitt und über Spiele des THW Kiel berichtest. Aber der HSV Hamburg in dieser Halle, die ja ziemlich niedrige Decken hat, es waren 2600 Zuschauer da. Die Halle war bei weitem nicht ausverkauft. Die Akustik ist immer sehr schwer erträglich, finde ich. Gerade wenn die Trommler dann einfach nur dumpf im Takt trommeln und die Zuschauer einfach dumpf und stumpf dazu rhythmisch die Klatschpappen bedienen. Das ist atmosphärisch immer sehr grenzwertig. Ich mag Handball, ich komme aus dieser Sportart, ich habe früher selber Handball gespielt. Aber die Atmosphäre bei Handballspielen, gerade bei Heimspielen des HSV Handball, boah, ey, da tue ich mich schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich holt das nicht so ab. Wie geht's dir da, wenn du bei der SG oder beim THW bist?
Es ist ja gelernt und es ist ja auch ein bisschen Kultur. Und ich komme ja, wie du weißt, ursprünglich aus Kiel. Und das war ja früher eine absolute Rarität.
Hey, Magnus, hey!
Hey, Nico, Zaubermaus. Ne, das waren so die, als die alte Ostseehalle noch nicht umgebaut war, das waren so meine ersten Begegnungen.
6.800 Zuschauer gingen da rein.
Mit Live-Sport, ja, absolut. Und das war eine absolute Rarität. Früher hat man ja gesagt, man hatte ein Stammblatt. Klammer auf, Klammer zu, wir werden übrigens tatsächlich auch noch über Sport und beziehungsweise über Fußball sprechen. Ein Stammblatt, also du hattest eine Stammkarte und diese Karten waren immer vergriffen. Ich glaube, es gab
Dauerkarte, sagt man heutzutage
dazu. Genau, es gab früher keine Tageskarten, meine ich so, in der Ostseehalle. Und wenn, dann waren das irgendwie 100 oder 150 und auch die waren immer vergriffen. Und früher war das auch schon so, da wurde es eingeführt, wenn der THW Kiel in der Champions League gespielt hat, dass die ja wirklich kampiert haben vor den Tickethäuschen. Und von daher will ich nur sagen, ich bin damit ja sozialisiert. Und ich war jetzt gerade neulich wieder beim THW Kiel gegen den HSV in Kiel. Und man hat das Gefühl, dass wirklich auch noch immer jene, die damals schon alt waren, jetzt immer noch beim THW Kiel sind und dieses Stammblatt, diese Dauerkarte haben.
Die Silberrücken.
Haben. Genau, und dass die immer noch da sind und es ist natürlich immer noch so dieses Klatschpappen-Publikum. Ich will und kann das gar nicht so richtig kritisieren, aber ich finde auch, dass sich in vielen anderen Sportarten, beim Volleyball, beim Beachvolleyball, beim Basketball und auch in anderen Sportarten, auch wenn man sich das so anguckt, wie ich fand, auch bei den Olympischen Spielen vergangenes Jahr beim Tennis, da haben die auch sehr viel mit Musikeinspielern gearbeitet. Also und das, finde ich, hat man beim Handball ein bisschen verpasst. Ich habe mal Dominik Klein beim Beachvolleyball getroffen und der
ehemalige Handball-Nationalspieler, Weltmeister 2007, AD-Experte.
Absolut. Wir haben eines gemeinsam. Als ich damals bei RSH anfing, ist er zum THW Kiel gewechselt und wir sind beide quasi ein bisschen aus der amateurhaften Provinz unseres Schaffens damals ein bisschen in die zumindest erstmal größere Welt unseres Vorhabens gerückt. Und seitdem verfolgen wir uns so gegenseitig ein bisschen und erkennen uns logischerweise. Und da hat er auch mal gesagt, als er beim Beachvolleyball war, ey, das ist eigentlich das, was ich mir auch mal für den Handball wünschen würde, dass man auch mal stimmungstechnisch da mal eine neue Tür aufmacht. Wir wissen ja,
ich würde mir Gesänge wünschen.
Erfolg ist keine Tür, sondern eine Treppe,
ja.
Lieber Michael, denk mal drüber nach.
Auf jeden Fall. Es ist ja auch anders, wenn, sagen wir mal, Vereine aus Balkanstaaten Handball spielen, dann ist es auch ein bisschen atmosphärischer, da wird gesungen wie bei Fußballspielen. Aber ich hatte dann auch noch ein schönes atmosphärisches Fußballerlebnis, das war am Samstag, da war ich für Magenta Sport in der dritten Liga im Einsatz, VfL Osnabrück gegen Erzgebirge Aue. 14.000 Zuschauer, die Bremer Brücke gut gefüllt, Auslastung von fast 100% und dann war die Stimmung einfach gut. Also der VfL hat gewonnen mit 3-1 und mit zunehmender Spieldauer, als sich mehr und mehr der Heimsieg des VfL Osnabrück abzeichnete, wurde es immer lauter, die Zuschauer sind aufgestanden und ich habe ja glaube ich schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt, dass ich die Stimmung an der Bremer Brücke sehr mag. Und das war dann zumindest noch ein schönes atmosphärisches Sporterlebnis, das ich nach diesem atmosphärisch eher dumpfen, biederen Handballabend hatte. Aber das Spiel des HSV gegen Lemgo war spannender als das Spiel des VfL Osnabrück gegen Erzgebirge Aue. Wobei Aue lange Zeit ein Gegner auf Augenhöhe war und der VfL erst in der Nachspielzeit den endgültigen Sieg eingetütet hatte und das Tor zum 3-1 erzielt hat. So, jetzt wird es aber Zeit, um in die Bundesliga zu gehen. Fabian meldet sich.
Quizfrage. Weißt du, wer Tabellenführer in der Handball-Bundesliga ist?
Der THW Kiel.
Weißt du warum?
Weil der THW 10-0 Punkte hat. 5 Siege aus 5 Spielen.
Gestern, und das ist jetzt die erste Quizfrage in diesem Podcast mit dem Titel Gegenstoß, hat gestern ja gewonnen auswärts beim SCDHFK Handball
Leipzig.
Weißt du, was das bedeutet? SCDHFK?
SC Sportclub, DHFK, Deutsche Hochschule für irgendwas.
Ach, schon gar nicht schlecht. Sportclub Deutsche Hochschule für Körperkultur.
Für Körperkultur, ja. Genau. So, ich dachte für Kult. Für Kultur, für die Kulttour. Ja, ich habe gestern aber auch Fußball geguckt, unter anderem nicht komplett, aber über weite Strecken, das 3-4 von Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Kann man sagen, dass die Eintracht am Donnerstag einen Galatasaray-Abend hatte und gestern dann die Berg- und Talfahrt erlebt hat?
Ja, auf jeden Fall haben mehr Menschen, die mit Berg anfangen, getroffen als nicht. Ne? Berg und Burkhardt, der fängt ja auch mit Berg an.
Der hat das 3-4 gemacht.
Ja.
Und Oliver hat 3 Tore gemacht für die Eisernen.
Ja, kann man so sagen. Also Eintracht Frankfurt spielt ja aktuell immer wie im Rausch, aber bekommt es dann nicht immer zu Ende. Das haben wir ja schon am Freitagabend da wiederum zuvor gegen Bayer Leverkusen gesehen. Also Eintracht Frankfurt spielt ja immer wirklich einen attraktiven Fußball, aber hat natürlich auch hinten gerade mit Theat immer noch mal so ein paar Böcke drin. Und Union Berlin, ich glaube, das ist so dieses Klassische, was wir über Mainz in der vergangenen Saison auch ganz häufig gesagt haben, überperformt aktuell.
Ich hätte nie damit gerechnet, dass Union die Partie gewinnt. Für mich ist Union auch eher eine Mannschaft, die ich sehr lange, sehr weit unten in der Tabelle verorten würde. Aber Oliver Berg hat natürlich einen fantastischen Nachmittag erwischt. Der erinnert mich immer so ein bisschen an Wayne Rooney. Er könnte auch der kleine oder große Bruder von Wayne Rooney sein. Einer, den man eher im Zusammenhang mit Fußballspielen mit 3 Bier als mit 3 Toren in Verbindung bringt. Der sieht, finde ich, nicht aus wie ein Profifußballer, aber ist unwahrscheinlich schnell und in dem Fall ja auch unwahrscheinlich kalt, eiskalt vor dem Tor gewesen. Aber wir müssen natürlich auch über den Trainer des ersten FC Union sprechen, Steffen Baumgart. Es ist doch schon Ironie des Schicksals, dass jetzt eine Papierkugel sein Wiedersehen mit seinem Lieblingsverein, mit dem HSV, verhindert. Am kommenden Spieltag ist Steffen Baumgart rot gesperrt, wenn sein erster FC Union am Sonntag gegen den HSV spielt, gegen seinen Ex-Verein, gegen seinen Lieblingsverein. Er ist HSV-Fan gewesen, auch als die Mauer noch stand. Und ist ja wirklich, ja, der war HSV-Fan.
Ja,
also
stimmt.
Er ist ja in der DDR aufgewachsen und ist HSV-Fan damals schon gewesen. Ich finde das total skurril. Bin auf deine Einschätzung gespannt. Er hat ja eine Papierkugel weggekickt, hat sich sehr aufgeregt.
Ja.
ist dafür dann des Feldes verwiesen wurde. Warum hat er sich aufgeregt? Weil er den Elfmeter, der dann zum 3:4 der Frankfurter führte, nicht gegeben hätte. Jonathan Burkhardt hat den ja verwandelt, aber Querfeld hatte, ich glaube Burkhardt war es auch von hinten umklammert, für mich war das ein Elfmeter. Baumgart hat sich in dieser ohnehin ja sehr hitzigen Atmosphäre im Frankfurter Stadion sehr aufgeregt. Ich fand es dann aber sehr kreativ und witzig, wie er am Ende vor dem DAZN-Mikrofon seine rote Karte erklärt hat. Er hat gesagt, ich dachte wirklich, die Kugeln gehören aufs Feld, weil die ja 90 Minuten geflogen sind. Und das ist mir auch aufgefallen. Immer wenn es irgendwie Eckstoß gab, hat man ganz viele Papierkugeln am Spielfeldrand gesehen. Und dann hat er noch gesagt, ich habe das bei einem anderen Trainer auch gesehen und gedacht, es wäre erlaubt. Und der andere Trainer ist logischerweise Sandro Wagner, der am Wochenende davor beim 1:2 des FC Augsburg am Hamburger Millerntor den Ball aufs Spielfeld gekickt hat, was ja eigentlich eine rote Karte zur Folge hätte haben müssen. Aber er wurde dann nicht auf die Tribüne geschickt. Und jetzt bin ich mal auf deine Einordnung gespannt. Ist das fair, wie da gestern mit Steffen Baumgart in Frankfurt umgegangen wurde?
Ich glaube, wir führen ja hier eine moralische Diskussion. Und ich glaube, dass auch, also wir hängen ja die Frage daran auf, ob man sagt, ist das alles okay, und dann sind wir auch ganz schnell wieder bei Vorbildfunktion und dann sind wir natürlich auch dabei zu sagen, ich reiche dir hier nochmal den Kaffee rüber, ja, du während musst, ich das jetzt hier Multitasking auch ja, noch nebenbei genau, alles erkläre.
Er antwortet
mit Salz und Pfeffersteuer löse ich hier
nicht so viel, ich habe schon zwei gehabt.
Den Weltkrieg
ich komme heute wieder nicht in den Schlaf.
Erkläre ich hier euch
wieder auch noch Herzrasen.
Mit Steffen Baumgart. Er ist sich nur am Beschweren. Wann machen wir eigentlich diesen frisch gepressten Orangensaft auf? In der zweiten Hälfte erst, nach der
einen überraschenden. Ich habe auch noch einen Orangensaft gelassen.
Natürlich.
Ja, ich dachte, den müsste ich entweder aus dem Kerzenständer oder aus dem Kaffeebecher trinken. Aber den machen wir dann auch gleich auf. Aber vielleicht kannst du erstmal meine Frage
beantworten. Wodka haben wir hier auch noch mit dem, für den Eiswürfel,
ja.
Strohhalme.
Jetzt zurück zu meiner Frage. Wie beurteilst du die rote Karte von Steffen Baumgart?
Ja, wie gesagt, wir sind ja natürlich dann bei Trainern immer ganz schnell bei dieser Vorbildfunktion und so darf er sich nicht verhalten. Und wenn er sich so verhält, dann hat das hier mit dem Fußball und mit dem Gedanken des Fairness nichts zu tun. Und gleichzeitig wissen wir ja auch, situativ ist es natürlich anders. Kochen da die Emotionen hoch? Machen das die Fans auch? Macht das der gegnerische Trainer möglicherweise auch? Das ist ja so dieses Fingerspitzengefühl oder wo wir häufig dann auch im Nachgang einer Partie darüber sprechen. Das hat zum Beispiel Schiedsrichter XY da gut gelöst. Zum Beispiel erinnere ich mich zurück an das Spiel Leverkusen gegen Frankfurt, da dieser Freitagabend zuvor, da war es Dennis Aitekin, der wiederum durch viele hitzige Situationen weniger scharf gepfiffen hat, um eben diese entstehenden Emotionen nicht noch weiter hochzukochen. So. Und damit will ich nur sagen, wir unterhalten uns nicht im Allgemeinen über was darf man im Fußball und ist das ganz generell und hast du diese Vorbildfunktion, sondern wir unterhalten uns ja über dieses Situative. Und wie war jetzt gerade die Situation? Wie waren die vergangenen 5 bis 10 Minuten? Wie hitzig war das? Und dann reagiert ein Trainer eben vielleicht auch mal abseits der Norm. Und dann ist halt die Frage, passt es noch in diese Gesamtmelange der Situation? Ohnehin hitzig, ohnehin viele Zweikämpfe, ohnehin pfeifendes Publikum und dann macht Steffen Baumgart vielleicht auch noch etwas am Rande eines Intervalls, das aber eigentlich noch zum Normalen dazugehört. Und jetzt ist die Frage, hat er oder ist er der Einzige, der da außerhalb dieser Range agiert oder ist es nicht? Und das finde ich ist schwer zu beurteilen, dass man dann am Ende natürlich das nicht machen soll. Ja, ist ja völlig klar. Passt das aber gerade in, was ich gerade eben gesagt habe, in diese Gesamtsituation? Möglicherweise ja. Darf er am Ende sowas Ähnliches wie einen Mittelfinger zeigen? Wahrscheinlich nicht.
Das ist ja nochmal wieder ein anderer Nebenstrang.
Genau. Ne? Aber weißt du, was ich meine?
Ja, also aber zum Platzverweis hat ja das Kicken der Papierkugel auf das Spielfeld geführt. Hättest du, wenn du Schiedsrichter gewesen wärst, Baumgart auch rot gezeigt oder nicht?
Ich glaube, es ist total anmaßend, das jetzt so zu beurteilen. Ich glaube zum Beispiel, was ich damit eher sagen will, Dennis Aitekin hätte es, glaube ich, nicht gemacht.
Was hätte Fabian Wittke gemacht?
Weiß ich nicht in der Situation, aber ich glaube, ich hätte es auch nicht gemacht. Ich glaube, es hätte zur Gesamtberuhigung des Spiels beigetragen, wenn man einen Teebeutel mit ein bisschen Kamille und Baldrian reingehängt hätte und nicht irgendwie einen grünen Tee, wo noch ein bisschen Pfefferextrakt mit dran ist. Wenn du weißt, was ich meine.
Ich hätte Baumgart auch nicht rot gegeben, weil ich finde, ein frustrierter Trainer in dieser ohnehin schon sehr aufgeheizten Atmosphäre, die es in Frankfurt ja eigentlich immer gibt, der muss mal ein bisschen Nachsicht walten lassen. Und die Papierkugel hat ja da gelegen, die hat ihn wahrscheinlich das ganze Spiel genervt, da flogen viele Papierkugeln, die waren ja hinter jedem Tor, hinter jeder Seitenauslinie zu sehen. Also ich kann Baumgart da total verstehen. Er ist oftmals drüber, er ist manchmal zu emotional, aber in dem Fall bin ich Team Baumgart und hätte gesagt, auf keinen Fall, ja, des Feldes verweisen. Er hat dann ja noch so versteckt den Mittelfinger gezeigt. Das wurde ja von den Kameras eingefangen und bei so einem Fußballspiel sind da mittlerweile so 30 bis 32 TV-Kameras im Einsatz. Das ist da ein bisschen naiv zu glauben, dass er damit unentdeckt durchkommt. Er hat, glaube ich, bei der Pressekonferenz da Stellung zu bezogen. Da ist er dann so ein bisschen, ich sag's jetzt mal so, wie man auf dem Fußballplatz auch sprechen würde, da ist er so ein bisschen der Assi gewesen, ne?
Ja, aber das will ich auch. Ich bin jetzt auch nicht der Anwalt von Steffen Baumgart, also ganz im Gegenteil. Ich finde ihn auch manchmal, um es vorsichtig zu sagen, manchmal wirkt er auch, ja, primitiv ist jetzt ein hartes Wort, aber so, es geht so in die Richtung, was ich sagen möchte.
Er könnte auch am Sonntagmorgen in der Kreisklasse A als Trainer fungieren.
Wird nicht auffallen, ne?
Wird nicht auffallen.
Wird nicht blöd
auffallen. Genau, das macht ihn ja auch irgendwie so kultig, vielleicht auch sympathisch. Das will ich ja eben gar nicht negativ auslegen.
Nee, ich will ihm das letztendlich auch nicht negativ auslegen. Aber auch da bin ich wieder, habe ich auch wieder dieses Bild von Theater, heißt der Theater?
Theater, ne? Arthur Theater.
Theater, genau. Theater gegen, in Anführungsstrichen, Dennis Aitekin im Kopf vom Spiel Leverkusen gegen Frankfurt, der auch wirklich fünfmal vor Aitekin steht und mit dem rechten Arm immer von oben nach unten wischt, so dieses Abwinken, dieses klassische, ach hör doch auf. Und Aitekin steht da. Und da habe ich auch gedacht, so, da musst du jetzt ein richtig starkes Nervenkostüm haben, weil es ist jetzt ein leichtes, den, und der war schon gelb vorbelastet, den vom Platz zu stellen. Und das dann eben nicht zu machen, damit springst du über deinen eigenen Schatten und kochst am Ende wahrscheinlich die Emotionen wieder runter. Weil wenn du dann jetzt wiederum Frankfurt nochmal die gelb-rote Karte gibst, dann Aufschrei und ohnehin schon hitzig, ne? Und genauso bewerte ich das in dieser Situation auch. Ich glaube, es ist dann schwieriger als Schiedsrichter, das nicht zu tun, als das Offensichtliche dann doch durchzuführen.
Ja, dieser versteckte Mittelfinger ist auch schwer zu deuten, ja, wem der jetzt galt. Galt der dem Schiedsrichter, galt der dem Frankfurter Publikum, so nach dem Motto, ey, wir haben es euch doch gezeigt. Ich weiß nicht, also bei der roten Karte bin ich total bei Steffen Baumgart, hätte man ihm nicht zeigen müssen. Beim Mittelfinger, ja, er hat 10 Finger an der Hand und wenn die alle gleichmäßig ausgestreckt geblieben gewesen wären, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Aber es ist wirklich total schade für ihn, weil ihm jetzt somit das Spiel gegen den HSV, gegen seinen HSV genommen wurde. Folgenvorschlag von mir, weil wir jetzt ja sehr lange über Steffen Baumgart und das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin sprechen. Wenn Baumgart sich rauskugelt,
ja, okay,
könnte man das so machen?
Ja, kann man so machen.
Kann man so machen?
Ja.
Okay.
Wenn kein Baumgart im Volkspark steht. Aber gut, ist ja nicht im Volkspark, ne?
Also, nee, was an der alten Försterei.
Ist stimmt, wenn der Baumgart in der alten Försterei fehlt. Na gut, aber was ich auch noch sagen wollte, ist, ich habe mir am Wochenende auch nochmal so Gedanken darüber gemacht. Ich meine, Eintracht Frankfurt wurde ja auch nochmal hochgejatzt zum ersten Bayern-Verfolger.
Mein Vizemeister-Tipp.
Genau, dann Bayer Leverkusen vielleicht auch ein bisschen wieder, ich will nicht sagen auf normal Null, aber dann auch nicht mehr als ein 1:1. Gegen Borussia Mönchengladbach und ich hatte für mich selber, habe so eine Diskussion mit mir selbst geführt, wie so häufig, wenn ich keine Freunde habe. Nein, aber ich habe mir überlegt, wenn du dir wirklich den Kader der Bayern mal anschaust, habe ich gesagt, so
der Bayern oder der?
Der Bayern. Ach wenn so. Du dir den Kader so. Der Bayern anschaust, dann.
Doch, ich dachte, wir kommen jetzt auf Eintracht Frankfurt zu sprechen.
Nee, wenn du dir den Kader der Bayern anschaust, dann ist es so, dass der wirklich ja unfassbar dünn ist. Und habe ich gesagt, so, ob das wirklich für die deutsche Meisterschaft reicht, weiß ich nicht. Vor dem Hintergrund, natürlich ist er auch immer noch sehr, sehr gut.
Stanisic verletzt, es gibt Probleme auf den Außenverteidigerpositionen.
Ja, aber warte mal ganz kurz, lass mich mal ganz kurz meinen Gedanken zu Ende führen, dann darfst du sofort. Und dann guckst du dir nämlich jetzt die Bank vom vergangenen Wochenende an, wo dann zum Beispiel zwei 16-Jährige
Wisdom
saßen.
Mike saß da auch. Wisdom Mike.
Wisdom Mike
sitzt
und
da seit Wochen.
Cassiano Chiala auch. Und wie gesagt, und dann hört es auch schon irgendwann auf, eingewechselt worden. Jetzt am Wochenende wurde natürlich auch ein bisschen durchrotiert. Tom Bischoff gegen seinen ehemaligen Verein. Upamecano wurde geschont.
Joshua Kimmich kam von der Bank.
Hör jetzt auf, mich zu unterbrechen. Wenn du nur einmal unterbrichst, dann räume ich hier den ganzen Tisch ab. Es haben gespielt, Michael, von Anfang an, wie du natürlich auch weißt. Lennart Karl, Niklas Jackson und Leon Goretzka. Und dann habe ich gesagt, so, lass da mal wirklich. Und die Bayern haben ja so einen Joshua Kimmich, hat seine knapp 50 Spiele, natürlich auch noch mit seinen Länderspielen, mit DFB-Pokal, mit Champions League etc. pp. Lass da mal wirklich zwei, drei ausfallen. Da, hab ich gesagt, so, da bin ich auch mal gespannt, ob das für die Meisterschaft reicht. So,
aber und es fallen doch schon zwei oder drei aus. Also Davis ist schon längere Zeit verletzt.
Genau, und was passiert? Dann schaust du nach 77 Minuten, wie steht es eigentlich in Hoffenheim, und Harry Kane hat dreimal getroffen.
Ja, der darf auf keinen Fall ausfallen.
Dann weißt du aber auch auf jeden Fall, komm, Gedankenspiel hin oder her, es ist eigentlich egal. Es ist eigentlich egal, was die Konkurrenz macht. Es wird für die Liga immer reichen, auch mit diesem super slim Kader der Bayern.
Sehe ich genauso. Die Champions League Zielvorgabe ist dann ja auch von Vincent Kompany am Tag vor dem Spiel gegen den FC Chelsea ausgesprochen worden. Sie wollen den Titel, sie wollen Champions League Sieger werden.
Und das werden sie auf gar keinen Fall mit dem Kader.
Ich weiß nicht, ob das so reicht, weil gerade im April, wenn dann die Frische nicht mehr so da ist, wenn vielleicht noch Verletzungen hinzukommen werden.
Es sei denn, die Bayern holen im Winter Can Usun, Jonas Terkelsen und John Tolkien, dann könnte es natürlich möglicherweise noch klappen.
Und Nicolas Vasi, wobei im Tor ist der FC Bayern ja auch ganz gut aufgestellt. Ja, der FC Bayern ist Tabellenführer der Fußball-Bundesliga nach einem entspannten 4:1 bei der TSG Hoffenheim. Ist jetzt auch nicht so die Überraschung. Wir können über den HSV sprechen. Wir müssen an dieser Stelle den Sieg des HSV würdigen. Der HSV hat heimlich gewonnen gegen den ersten FC Heidenheim. Ja. Der Tabellen-17. schlägt den Tabellen-18. Ich glaube, Arbeitssieg ist die richtige Überschrift über diese 90 Minuten. Ja. Ich bin ja ein großer Freund der Statistik. Ich habe die Statistiken studiert. Die X-Goals, 2,35 beim HSV, 2,98 beim ersten FC Heidenheim. 1:12 Ecken. Das sind alles, also die beiden Statistiken zumindest, belegen, dass es vielleicht auch ein bisschen eng war. Und gemessen an den klaren Torchancen hätte Heidenheim eigentlich als Sieger vom Platz gehen müssen. Aber der HSV hatte in dem Fall einen überragenden Torhüter, Daniel Heuer-Fernandes, der auch in der Kicker-Elf des Tages aufgetaucht ist. Ebenso wie Fabio Vieira, der ja der Verbindungsspieler, der lange gesuchte Verbindungsspieler zwischen der Defensive und Offensive ist und offenbar da auch ein gutes Spiel gezeigt hat am Samstagnachmittag im Volkspark. Überraschend ist es aber nicht, dass der HSV Heidenheim schlägt. Es war total wichtig und es war auch ein sehr, sehr knapper Erfolg, aber ist dann ja auch völlig egal. Aber der HSV hat natürlich auch festgestellt, wie schwierig es selbst gegen schwächelnde Heidenheimer ist, dann 3 Punkte zu holen in der Fußball-Bundesliga, weil das war wirklich sehr, sehr eng und sehr, sehr knapp.
Ja, und ich fand das vor allen Dingen in der ersten halben Stunde gemerkt, dass Heidenheim das besser kann, weil sie es vielleicht noch besser kennen, so, ne, aus den vergangenen 3 Jahren. Übrigens ja skurril, dass Heidenheim jetzt ja die 3. Bundesliga-Saison in Folge spielt, auch weil sie damals ja dem HSV den Aufstieg in die erste Liga vergeigt haben, dann mit diesem Tor in der, ich glaube, 97. Minute. Ne,
aber es wird immer knapper. Also im ersten Jahr Conference League sicher drin geblieben, im zweiten Jahr Relegation, wirklich Last-Minute-Rettung gegen Elversberg. Und jetzt könnte es vielleicht sogar noch knapper werden.
Müssen wir eigentlich von Sucaro auch noch Scienza und Adonna raufpacken? No More Chain, no More Sorrow. Der ist ja auch weggegangen, genauso wie Paul Wanner, der ja auch nicht mehr zur Verfügung
Franz steht. Franz Kretzig hat auch eine gute Saison gespielt.
Ja, ja. Genau. Aber was ich nur sagen wollte, dass trotzdem Heidenheim, das finde ich, ist ja auch dieses Phänomen, was man jetzt auch langsam beim FC St. Pauli merkt, diese anfängliche, in Anführungsstrichen, Unsicherheit mit der Liga, mit dem stärkeren Niveau, das ist irgendwie alles nicht mehr so da, sondern man bedient sich so seiner eigenen Stärken. Man kennt die Situation in der ersten Fußball-Bundesliga und ich fand, das ist wahrscheinlich dann am Ende das, was eine reifere Spielanlage häufig so ausmacht, und das hatte Heidenheim schon. Das Einzige ist, die haben ihre Chancen halt nicht genutzt und haben entsprechend dann natürlich den HSV auch immer besser ins Spiel gebracht.
Ich glaube, das Spiel habe ich, weil ich ja parallel in Osnabrück war, nur in der Zusammenfassung gesehen, abends bei The Zone, aber mein Fazit ist, der HSV hat dieses Spiel nur aufgrund der starken Torhüterleistung gewonnen, weil Heuer-Fernandes eben so gut war und viele Heidenheimer Chancen vereitelt hat. Also das war der Schlüssel zum Sieg.
Definitiv. Der erste Verfolger, da gibt es eine ganz witzige Geschichte zu, der erste Verfolger der Bayern ganz oben ist jetzt Borussia Dortmund und das war echt ganz witzig. Und zwar vergangene Woche Dienstag habe ich mit meinem Kumpel Henning das 4:4 der Dortmunder bei Juventus Turin gesehen und da sind so ganz viele Erinnerungen wach geworden, weil wir saßen so nebeneinander, haben dieses Spiel gesehen, das war ja schon recht spektakulär und da sagte dann Henning so zu mir, Niko Kovac kann auch nur 4:4 gegen Juventus Turin. In Anspielung natürlich muss man vielleicht tatsächlich erklären mittlerweile, wenn wir noch ein paar jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar jüngere Stussis hier haben. In Anlehnung natürlich an das 4:4 des HSV 2000, ne? In diesem legendären Spiel.
13. September 2000.
Ganz genau. Und da stand es aber, und das haben wir wirklich so, man sagt ja heutzutage, wir haben das gejinxt, ne? Oder beziehungsweise eigentlich hat er das gejinxt mit seinem unfassbaren Fußball-Sachverstand, Henning Großer, Borussia Dortmund-Fan. Da hat er gesagt, so, hier pass mal auf, da stand so wie 4:2 oder wie genau. Auch immer.
Hat und
er
dann gesagt, kam so, die Nachspielzeit.
Niko Kovac kann nur 4:4, das war das eine. Und währenddessen haben wir uns irgendwie, schwelgten wir auch noch so in Erinnerung und irgendwie kamen wir. Und irgendwie kamen wir auf König Otto und den Wechselfehler und wir wissen gar nicht, warum wir auf den kamen und haben dann noch drüber gesprochen und haben uns tatsächlich bei YouTube dieses Video von mir angeguckt, von Jörg Dahlmann, wie damals König Otto den Wechselfehler macht und Pascal Ogikwe bringt und Hani Ramsi und draußen und alles haben wir so angeguckt, ne? Und dann plötzlich stand so, wir hatten die Lautstärke des Fernsehers ausgemacht und guckten auf meinem Handy YouTube und Jörg Dahlmann mit dem Wechselfehler von König Otto damals.
Die jungen Menschen.
Und plötzlich stand
Second Screen.
Second Screen. Und dann stand es 4:3 und dann sagte Henning so zu mir so, und pass mal auf, und Niko Kovac winkt, pfeif ab jetzt endlich, pfeif ab, und der arme Svensson, der wird hier zum begossenen Pudel, zum Unglücksrahmen, sagte er noch so vorher, sagte er wirklich vorher, und es lief der allerletzte Angriff, es kam die Flanke, Svensson geht nicht richtig in den Flankenball rein, die segelt vors Tor. Und dann, ich kann es nicht, weil ich so heiser bin. Es ist auch für alle nicht schlecht, dass ich heiser bin. Auge hat gesagt, heute muss ich heiser sein, damit ich nicht wieder Jörg Dahlmann nachmachen kann. Und plötzlich steht es 4:4 und wir guckten uns beide an und haben gesagt, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Es wurde wirklich ein schon, ich will nicht sagen legendäres, aber doch schon ein bisschen ein sehr, sehr besonderes Fußballspiel von Henning, den ich an dieser Stelle mal vor diesem Millionenpublikum besonders erwähnen möchte, vorhergesagt. Das war wirklich echt witzig. Wir saßen da und haben dieses Spiel und verfolgt und uns angeguckt, König Otto angeguckt, an Niko Kovac und 2000 und den HSV gedacht. Wo wir auch übrigens gesagt haben, möchte ich auch gerne mal deine Meinung zu wissen, ich finde das irgendwie so interessant, ich finde das wirklich so interessant, dass man über dieses Spiel so spricht, als hätte der HSV irgendwie da einen Cup gewonnen. Die haben ja unentschieden gespielt.
Das war ein Gruppenspiel.
Ja, genau. Sie haben ja unentschieden gespielt.
Ja, aber es war die erste Champions-League-Teilnahme und es war halt ein großer Gegner. Borussia Dortmund hat am vergangenen Dienstag bei Juventus Turin 4:4 verloren, glaube ich. Und Niko Kovac war damals am 13. September 2000 im Hamburger Volksparkstadion oder AOL Arena, wie der Stadion damals hieß, unter den Torschützen. Und eigentlich wäre das mein Beitrag gewesen, für der eine überrascht den anderen. Wir müssen jetzt kein Jingle spielen, aber ich finde, es passt jetzt so schön rein.
Es ist witzig. Okay, dann mache ich mein eines überrascht, den anderen mache ich dann auch nicht.
Okay.
Aber was war wirklich krass, das war doch irgendwie auch eine krasse Side-Notiz, oder? Also ich muss mal wirklich sagen, diese Truppe, die hatten eine geschlossene Veranstaltung am Freitag und waren am Samstag dann alle bei HSV gegen Heidenheim im Stadion. Diese in Anführungsstrichen Legendentruppe von
damals. Ich habe nicht alle Gesichter erkannt.
Ja, Wahnsinn, oder?
Ja, also ich habe nicht alle Gesichter erkannt.
Klar, das ist 25 Jahre her, aber trotzdem, alter Schwede.
Hans-Jürg Butt sieht noch so aus wie damals.
In Grau.
Also eigentlich wollte ich mit dir jetzt die Startelf des HSV durchgehen.
Und was ich übrigens ganz kurz, ja, lass uns das gerne machen. Was ich aber auch nochmal sagen wollte, ist, was ich auch frappierend finde, mit wem habe ich da noch drüber gesprochen? Ich habe da gestern mit einem Kollegen drüber gesprochen und zwar vorgestern, genau, am Samstag mit einem Kollegen drüber gesprochen. Und zwar, dass es ja wirklich damals wirklich dann noch so eine Truppe gab. Damit will ich sagen, so die Mannschaft. Und damit war das dann eben nicht nur die Mannschaft, die jetzt für ein Spiel gesorgt hat, sondern es war dann meistens so eine Mannschaft, die ein Gesicht für 3-4 Jahre geprägt hat, weißt du? Und das gibt es heutzutage gar nicht mehr so extrem, sondern du hast dann irgendwie eine Saison und dann hast du häufig so 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wechsel, ne? Wie beim HSV, wie, weiß nicht, bei Holstein Kiel, wie bei Eintracht Frankfurt und schon verändert sich das Gesicht deutlich schneller, als es noch damals so der Fall war.
Also ich habe ja gerade die Startelf des HSV von damals vor mir, es war tatsächlich so. Aber lass uns das Spiel ruhig mal spielen. Ich rufe den Vornamen wie ein Stadionsprecher.
Wie Uwe Bahn damals.
Du antwortest mit dem Nachnamen. Im Tor Hans-Jörg
Butt.
In der Dreierabwehrkette André
Panadic.
Und der Abwehrchef hier im Zentrum aufgestellt, Nico Jan
Hoogmaa.
Und neben ihm Ingo
Hertzsch.
Dann im defensiven Mittelfeld, er schoss später auch ein Tor und ist jetzt Trainer von, ach, ich will nicht zu viel verraten, Nico
Kovac.
Auf der Achterposition, auf der rechten Achterposition, Martin
Groth.
Richtig. Links, Bernd
Hollerbach.
Und der Spielmacher, unser Argentinier, Rodolfo Esteban
Cardoso.
Am rechten Flügel, Medi
Maravilla.
Auf der linken Seite, Sergei
Barbares.
Und unser Stürmer, keiner weiß, wurde er 1964 oder 1966 geboren, völlig egal. Sein Name ist Anthony
Yeboah.
Genau, das war die Startelf des HSV.
Hast du gesehen, wie Roy Präger mittlerweile aussieht? Das sieht so aus, als wäre es irgendwie so der 20 Jahre jüngere Bruder von Ditsche, ne?
Ja, aber Roy Präger sehe ich regelmäßig in Wolfsburg, weil der ja beim VfL Wolfsburg auf der Payroll steht und da auch immer bei den Heimspielen ist und auch gar nicht so weit von der Reportertribüne entfernt sitzt. Also den sehe ich quasi alle paar Wochen mal. Deswegen habe mich nicht überrascht, wie Roy Präger aussieht. Mich hat überrascht, wie Marcel Ketteler aussieht. Der wurde eingewechselt. Stig Töfting wurde eingewechselt.
Und Roy Präger
wurde auch eingewechselt. Nee, gegen Heidenheim nicht, aber damals gegen Juventus Turin. Und der Trainer, unser Trainer, Frank
Pagelsdorf.
Genau. So, der ist auch ein bisschen fülliger geworden, aber den hat man sofort wiedererkannt.
Du hast ihn doch vor gar nicht allzu langer Zeit getroffen, als du den Finn Bartels Film gemacht hast.
Vor 2 Jahren, ja. Haben wir uns getroffen. Genau. Da haben wir aber gar nicht über das 4:4 gesprochen.
Nee. Lieblingsgag ja damals von Uwe Bahn in der NDR 2 Bundesliga-Show, immer wenn Frank Pagelsdorf Trainer war, dann gab es so ein Vorab-Interview im sogenannten Vorlauf, also in der halben Stunde zwischen Bundesliga-Sendung Start, 15 Uhr und 15.30 Uhr Anpfiff. Immer wenn es das Interview zwischen Uwe Bahn und Frank Pagelsdorf gab, die ja beide am selben Tag Geburtstag haben, hat immer Uwe Bahn ihn gefragt, wie kommen Sie mit der Doppelbelastung klar? Und hat er gesagt, welche Doppelbelastung? Erste und zweite Halbzeit. Typischer Uwe Bahn-Gag. Das war die Zeit, als die Gags noch groß geschrieben wurden.
Ja. So, wie machen wir weiter? Du könntest ein bisschen erzählen, wie du gestern den 3:0 Sieg von Holstein Kiel gegen den Karlsruhe SC verfolgt hast. Ich habe auch noch was. Ich muss jetzt ein bisschen umdisponieren, weil das, was wir eben so en passant eingestreut haben, wäre eigentlich mein Beitrag für die Kultrubrik gewesen. Aber da wird mir schon was anderes einfallen. Ich habe noch eine andere Sache hier rausgearbeitet. Dazu später. Sag doch mal, wie war es gestern im Holstein-Stadion? Nimm uns mal mit. Lass mal das 3:0 der KSV gegen den KSC aufleben. Ich habe von dem Spiel ehrlicherweise nichts gesehen. Da fehlt mir auch so ein bisschen der NDR Sportclub, den es nicht mehr gibt.
Wirklich?
Ja.
Habe ich gestern Abend auch gesagt. Ich habe gestern gesagt, so, auch jetzt nach Hause und irgendwie sich berieseln lassen, das nochmal so ein bisschen sezieren, ja, oder?
Gibt's nicht mehr.
Nee, gibt's nicht mehr.
Und ich hatte noch nicht die Zeit, heute Morgen mir die Zusammenfassung auf der Sportschau-Seite oder in der Sportschau-App anzugucken. Da bekommt man ja ab 0 Uhr die Highlights der ersten und zweiten Bundesliga. Aber heute war schon ein Handwerker da. Die Kinder mussten in die Schule. Ich hatte keine Zeit, das zu sehen. Deswegen weiß ich nur, wie Holstein Kiel gespielt hat, 3:0 gewonnen. Ich weiß, wer die Torschützen sind, aber viel mehr habe ich von dem Spiel nicht mitbekommen. Zum Glück habe ich dich und du darfst mir jetzt eine Zusammenfassung hier
kredenzen. Kommen Sie näher. Ja, ich war gestern im Stadion dabei und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Ausgangssituation war natürlich die, jetzt gibt es Orangensaft. Jetzt macht
er das leckere Orangensäftchen auf. Da haben wir die ganze Zeit nachgelegt. Das hat jetzt endlich mal was, was ihr Sohn es hier gibt.
Nee, also, und jetzt, komm mal hier, schenkt er mir auch ein Stück ein. So wunderbar. Herrlich, danke. Danke, mein lieber Auge. Oh, jetzt hat er schon wieder gekleckert auf den Tisch, wo ich gesagt habe, der ist doch gar nicht lackiert. Jetzt macht er hier wieder dreckig.
Macht er hier wieder dreckig. Alles.
Jetzt leckt er mit seiner Zunge auf den Tisch, Leute. Es nimmt hier zu. Also, was ich sagen wollte, ich habe es natürlich bei Wow gesehen, weil ich ja Premium-Kunde bin. Ich habe Wow.
Du warst im Stadion.
Und habe gestern die Zusammenfassung noch bei Wow gesehen. Das heißt nicht.
Okay.
Nein, also die Ausgangssituation war ja folgende: Holstein Kiel stabil mit einem Sieg von und auf Schalke wieder zurückgekommen. Und der Karlsruher SC, das einzige Team in der zweiten Fußball-Bundesliga, das noch nicht verloren hat, also auch sehr stabil bislang unterwegs. Dann gab es also natürlich so ein paar Randgeschichten. Eichner und Rapp haben mal zusammen beim Karlsruher SC gespielt. Der Pforzheimer hatte noch viele Frotzeleien unter der Woche. Ein paar Anfragen natürlich auch in Richtung Tickets. Aber dann sollte es am Sonntag zur altbekannten Zweitliga-Anschlusszeit um 13.30 Uhr zu diesem Aufeinandertreffen im altehrwürdigen, nicht ganz ausverkauften Kieler Holstein-Stadion kommen. Und was sahen wir da? Dass Jonas Terkelsen, der hochgelobte junge Norweger Strippenzieher auf der Zehnerposition mit der 10 auf dem Rücken im Holstein-Jubiläumstrikot, anlässlich des 125. Geburtstages, gar nicht mal so gut gespielt hat, einen Elfmeter verschoss, aber Holstein trotzdem, und jetzt möchte ich auch einmal ernst werden, zu keinem Zeitpunkt den eigenen Fans das Gefühl gegeben hat, dass da nur irgendetwas hätte anbrennen können, dass Holstein eine unfassbar, wie ich finde, reife Leistung gezeigt hat, also wirklich eine reife Leistung, eine nochmal weitere Entwicklung im Vergleich auch zum Schalke-Spiel. Sie haben auch nach dem verschossenen Elfmeter weiter nach vorne gespielt. Es gab noch ein irreguläres Tor aufgrund eines Stürmerfouls durch Adrian Kapralik, den Neuzugang, der dann später mit 116 km/h aus dem spitzen Winkel auch ein unfassbares Tor geschossen hat und da dem Torhüter der Karlsruhe das Ding, da zischte der Ball nur an dem Ohr des Torhüters vorbei. Da einfach. Und jetzt schauen Sie mal an, Chen Yang und Andy Reinke, Hände weg von China-Böllern, habe ich damals gesagt. Aber das kann sich auch keiner mehr dran erinnern, als Kaiserslautern gegen Eintracht Frankfurt gespielt hat. Egal, das war dieses Spiel, wo Jan-Arge Fjordhoff noch diesen Übersteiger vor dem Tor gemacht hat. Und am Ende, naja, egal. Auf jeden Fall.
Ich kann dir noch folgen. Jetzt bin ich gespannt, wie kommst du zurück nach Kiel?
Zurück nach Kiel. Und auch hier war noch nicht Schluss. Und dann Standardtor nach einer Ecke, Tolkien. Es gibt immer so ein paar Spieler, bei denen muss ich sagen, die sind eigentlich zu gut für Holstein.
Das hast du über John Tolkien schon mal gesagt, ja, vor gar nicht allzu langer Zeit.
Ja, das ist natürlich auch so. Ich meine, dann Bernhardsson hat zwei Torvorlagen gegeben, eine Torvorlage auf Kapralik zum 1-0, Außenrisspass mit dem linken Fuß in die Spitze gespielt, dann Kapralik, der sehr, sehr schnell ist und eben dann auch noch diesen Abschluss dahin gelegt hat. Starke Ecke von Tolkien auf den Kopf von Setz, der ja auch Nationalspieler ist. Und dann nochmal Bernhardsson, der nach einem gewonnenen Zweikampf den Ball mit der Brust erst annimmt, auf den frisch eingewechselten Phil Harris mit seinem ersten Ballkontakt den Ball zum 3-0 einschiebt. Und Karlsruhe SC, da muss ich einfach nochmal sagen, also die Fans, die haben 90 Minuten ihr Team unterstützt, haben denen sogar am Ende auch noch einen Applaus gegeben, die, glaube ich, auch gemerkt haben, hier ist nichts zu holen. Und jetzt hat Holstein Kiel, und das ist natürlich die Weiterdrehe, so ein bisschen auch Los Vojos vor der Brust, so ähnlich wie der FC St. Pauli jetzt mit Stuttgart und Leverkusen, zwei Spitzenteams. Holstein spielt jetzt auswärts in Elversberg, dann zu Hause gegen Darmstadt.
Tabellenführer.
Genau.
Und die Lilien.
Elversberg war ja vorher Tabellenführer. Also das heißt, jetzt wird sich das zeigen, wozu das reicht, aber diese junge, wirklich hochveranlagte, mit Talenten gespickte Truppe hat sich nochmal weiterentwickelt. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert, wie Holstein Kiel gespielt hat. Und gleichzeitig merkst du das natürlich auch in den einzelnen Mannschaftsteilen. Dann gibt es diese Spieler, wie zum Beispiel Jonas Terkelsen, den angesprochenen Norweger, der dann mal über sich
Kickernote 4.
Genau, herauswächst, in Fürth Spieler Man of the Match ist und dann aber wiederum auch mal so abtaucht. Und das musst du natürlich diesen jungen Spielern gewähren oder den musst du das nochmal einräumen. Kaspar Davidsen wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Der war so eine Vorsichtsmaßnahme, auch 20 Jahre junger Däne, richtig starke erste Halbzeit gespielt. Da ist schon echt unfassbar viel Potenzial. Tolkien habe ich angesprochen, Scheibe wird er nur genannt, weil er ja sagt, Erde ist eine Scheibe, liebe Grüße.
Hat er recht.
Hat er recht. Also von daher muss man sagen, wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Wochen so sein werden. Auch die anderen da oben, und das ist ja wiederum auch das Ding. Ja, Darmstadt sehe ich auch momentan sehr stark, aber dann, guck mal, Hannover 96 verliert 0-3, spielt jetzt 2-2 in Dresden. Das ist wird eine sehr ausgeglichene Zweitligasaison wieder werden, bin ich mir ziemlich sicher.
Wie schon in der vergangenen Saison, Holstein Kiel ist aktuell Tabellenneunter mit 9 Punkten und der erste Darmstadt 98 hat 13 Punkte und die haben auch die Teams auf den Plätzen 2 und 3. Das sind die SV Elversberg und Hannover 96. Das war die Service-Dienstleistung von Anstoß. Fabian riecht auch noch ein bisschen nach Holstein Kiel. Er hat noch Konfetti im Haar. Und ich finde, in Kiel, wenn man da auf dem Stadionvorplatz ist, dann riecht man immer sehr nach Schwenkgrill. Weil da ist so ein Grill, je nachdem, wie der Wind gerade steht, da kommt dir manchmal alles entgegen. Ja. Alles entgegen. Das ist so wie Osterfeuer, das kriegst du auch schlecht aus den Klamotten. Du musst dann vor dem Zu-Bett-Gehen eigentlich noch Haare waschen. Ja. Und so ist das bei Heimspielen von Holstein Kiel auch, finde ich.
Die teuerste Wurst der Liga.
Ja, jetzt geht's auch um die Wurst. Wir haben die Kultrubrik. Jetzt ist die Frage technischer Natur. Haben wir die Möglichkeit, hier in deinem hochmodernen Podcast-Studio den Opener, wie wir Fachleute sagen, direkt einzuspielen? Oder müssen wir in der Postproduktion, die wird dann auch noch erfolgen, indem wir die Folge nämlich hübsch machen, vorne noch den Opener, der die Erkennungsmelodie des Podcasts ranbauen? Oder müssen wir den Opener der Kultrubrik gleich in der Postproduktion nachträglich hinzufügen? Aber ich glaube, Fabian hat, während ich jetzt hier so lange eine kleine Moderationsrampe gebaut habe, das Problem auf seine Weise gelöst. Oder er ist noch dabei. Ich kann noch eine kleine Vorschau geben. Ich habe mir was ausgedacht.
Was hast du dir ausgedacht?
Überrascht hinten dran. Meine Güte, da geht's um Torhüter. Es geht darum, dass ich moderiere das schon mal an und dann kommt gleich der Opener. Nee, jetzt kommt der Opener.
Soll ich den? Ja, okay, warte mal. Ich fahre den jetzt hier mal ab.
Bitte.
Fahr ab, Rainer. Ich gucke mich ja mal ganz kurz.
Es geht um Nicola Vasi und Noah Atubolo.
Hörst du das? Ich fahre das jetzt wie so ein DJ ein.
Also. Sehr gut.
Und here we go. Drei Hits am Stück.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen.
Ja, das war das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Habt ihr sicherlich erkannt. Das haben wir uns vor vielen, vielen Jahren ausgeliehen, als es noch für wenig Geld solche musikalischen Leckerbissen produziert hat. Also ich habe ja eben schon ein bisschen was vorweggenommen. Ich fange einfach mal an. Nicola Vasi und Noah Atubolo. Früher hätte man gesagt Elfmeterkiller. Wir leben ja ständig in der Vergangenheit. Wir nennen sie einfach mal Elfmeterkiller. Noah Atubolo hat jetzt den 5. Strafstoß in Folge pariert. Und Nicola Vasi hat von 7 Elfmetern, die er in der Bundesliga halten musste, sollte, durfte, 6 gehalten. Also die Paradedisziplin der beiden ist Elfmeter halten. Das kann man gleich sagen. Kann man, glaube ich, sagen. Ich drehe den Spieß jetzt um. Es gab auch Torhüter, die haben Elfmeter verwandelt. Die haben in ihrer Fußballkarriere zwischen 1963 und heute, so lange gibt es die Bundesliga schon, haben die Elfmeter verwandelt. Fallen dir spontan ein paar Torhüter ein, denen das gelungen ist? Wer waren denn die Torhüter, die Elfmeter geschossen und auch verwandelt haben?
Also natürlich Hans-Jörg Butt.
Butt, 26 Mal zwischen 1998 und 2006. Das ist richtig. Fällt dir noch jemand ein?
Frank Rost,
ha! Der hat ein Feldtor erzielt, 2002, mit Werder Bremen, aber nicht vom Elfmeterpunkt. Der hat getroffen, aber nicht vom Punkt, sondern aus dem Spiel heraus.
Manuel Neuer?
Nein.
Aber er hat beim Elfmeterschießen häufiger mal teilgenommen, ne?
In der Bundesliga hat er keinen Elfmeter verwandelt.
Mhm. Okay. Butch.
Ich gebe dir mal einen Tipp. Jemand, der auch Nationaltorwart gewesen ist in einer Zeit um 2006 herum. Sommermärchen vielleicht ist das Stichwort.
Jens Lehmann
hat einen Elfmeter verwandelt 1995 und 1997 hat er noch ein Feldtor erzielt.
Kopfball gegen Dortmund.
Genau. So, und du bist ja in Holstein-Kiel-Bettwäsche aufgewachsen. Wer hat denn seine großartige Karriere in Kiel begonnen und hat später beim 1. FC Nürnberg und bei Eintracht Frankfurt gespielt?
Andreas Köpke.
Genau, hat 2 Elfmeter verwandelt, 1992 und 93. Ja, und dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Vielleicht noch ein Namen, seine Vereine Werder Bremen und Schalke 04. Vorname Oliver, er hatte einen Spitznamen.
Reckpan-Olli?
Ja, ich wollte den Spitznamen umschreiben. Pan-Olli wurde ihm nicht immer gerecht, aber Oliver Reck hat 2002 auch einen Elfmeter für Schalke 04 verwandelt. Und die anderen sind dann wirklich sehr schwierig. Auf Manfred
gehört unter den Elfmetern, die er verwandelt hat, auch das Techtelmechtel mit Frau Lasogga dazu?
Das wird in einer Sonderkategorie aufgeführt. Ich wollte noch Manfred Manglitz erwähnen.
Ja.
Der hat 1967...
Den hätte ich sonst jetzt auch aus eigenen Stücken gesagt.
Der hat 1967 einen Elfmeter für die Zebras, für den MSV Duisburg verwandelt. Volkmar Groß, wolltest du gerade sagen, hat 1977 einen Elfmeter für Tennis Borussia Berlin verwandelt. Ja. Den könntest du jetzt vielleicht noch kennen. Du bist ja auch mit einer Werder-Vergangenheit ausgestattet. Werder Bremen ist ja auch ein Verein, dem du durchaus positiv gegenüberstehst. Er war in einer Zeit aktiv, als Werder noch so ein bisschen... eine Fahrstuhlmannschaft, da kann man nicht sagen, Werder ist ja mal abgestiegen. Er gehörte aber auch zur Meistermannschaft 1988, damals aber nicht als Nummer 1. Sein Name ist
Hans-Jürgen Gundelach.
Er ist vor kurzem auch gestorben.
Budinski.
Dieter Budinski. Ja. 1979 hat er einen Elfmeter für Werder Bremen verwandelt.
Ja.
So, und dann noch Wolfgang Kneipp, Arminia Bielefeld 1985 und Ralf Zumdick, VfL Bochum 1988. Auch der hat mal einen Elfmeter in der Fußball-Bundesliga verwandelt. Und dann hat noch ein anderer Torhüter ein Feldtor erzielt, Marvin Hitz, 2015 für den FC Augsburg. Marvin Hitz hat einen Treffer aus dem Feld erzielt. So, das war mein Beitrag zur Kultrubrik, nachdem wir ja die Startaufstellung des HSV vom 13. September 2000 im Spiel gegen Juventus Turin schon vorgezogen haben. Jetzt bin ich gespannt, was von dir kommt.
Es ist wirklich witzig. Ich wollte das mit dem HSV gegen Juve auch machen und deswegen habe ich mir überlegt, so, ich mache so eine 1B-Lösung, falls du das auch möchtest oder beziehungsweise manchmal ist es ja auch so, dass man auf so ein Thema schon automatisch im Gespräch kommt und deswegen habe ich mich nochmal einem Spieler gewidmet, der, und das ist glaube ich jetzt schon völlig klar, spätestens im Sommer, aber wahrscheinlich im Winter für 180 Millionen zum Manchester City wechseln wird.
Fiete Arp.
Nee, es ist nicht Fiete Arp.
Nachdem er 6 Tore in 8 Spielen für Odense erzielt hat. Die Nachbarn, die streiten sich, ne? Was hat sie?
Was hat sie?
Die steht da, die Hände in die Hüfte gestützt, ja. Er liegt lässig in so einem Liegestuhl und sie guckt ihm böse an.
Ich bin hier die ganze Zeit nur am Aufräumen und du machst wieder nichts.
Hier ist was los. Ja.
Das ist, weißt du, was sie zu ihm sagt?
Du Heulsuse, das hat es hier seit Libuda nicht gegeben, dass hier jemand einfach so in der Sonne liegt und sie gestikuliert. Und bleiben Sie mal
mit
den Augen
am
linken Bild dran.
Jetzt lächelt sie.
Und zwar geht es um einen Spieler, der im Winter, spätestens im Sommer, für 180 Millionen zu Manchester City wechseln wird.
Joel Chima Fujita.
Nein, es ist natürlich, wir reden häufig Unsinn, jetzt reden wir Unsun.
Can Usun.
Und er hat ja schon den nächsten Rekord aufgestellt, weißt du welchen?
Boah, er ist der Spieler, der erste, in dem Alter schon so viele Bundesliga-Tore hat.
Er ist der erste Teenager, der in 4 Bundesligaspielen in Folge getroffen hat.
Ah ja.
Und am Wochenende also wieder. Ich möchte mich mit ein paar Rekorden von Can Usun. Ich dachte, es wäre eine größere Range, beziehungsweise ein größeres Ranking. Es ist aber nur ein kleines Ranking, diesem nähern. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat er auch schon einen Rekord aufgestellt. Kannst du dir vorstellen, welchen?
Er war in der vorletzten Saison beim 1. FC Nürnberg Top-Torschütze. 18, 19 Tore mögen es gewesen sein. Wahrscheinlich war er der Spieler, der in der zweiten Liga in dem Alter auf die höchste Anzahl an Toren kommt.
Oh, das ist sehr, sehr gut. Also er ist absolut richtig in der zweiten Fußball-Bundesliga der jüngste Spieler, dem es gelungen ist, als 18-Jähriger einer Saison schon 15 Tore. Schon 15 Tore zu erzielen.
Ja, immerhin.
Damit übertraf er wen? Den bisherigen Rekordtorschützen.
Lukas Podolski. Nee, Quatsch. Podolski war, der hat mehr geschossen, als er mit dem FC mal in der zweiten Liga spielte.
Ein Schalker, der mal... Ja, ein Schalker, der auf den Namen Ola führt und mit Nachnamen T-H-O-N.
Olaf Thon. Ja, den hätte ich, ja klar, der war mal offensiver Mittelfeldspieler in seiner Anfangszeit. Olaf Thon.
Außerdem ist er der jüngste Eintracht Frankfurt-Spieler seit Beginn der detaillierten Datenerfassung ab 1988, dem 3 Scorer in einem Bundesligaspiel gelungen sind. Jetzt möchte ich aber zu dem eigentlichen Ranking kommen. Und zwar möchte ich mit dir die Top-Teenager ausmachen, also die Top-Teenager-Spieler, die unter 20 sind und die meisten Bundesliga-Tore geschossen haben. Also jetzt muss man sozusagen ein bisschen weiterdenken. Es
geht Florian Wirtz, Jamal Musiala.
Aber ich möchte
die immer noch unter 20 sind?
Nee, in der Geschichte. So die Rekord...
Fiete Arp.
Na, die meisten.
Zwei.
Die meisten. Also denk mal zurück, welche Spieler, die unter 20 sind, haben mal so richtig viele Tore erzielt?
Also zwei habe ich ja gerade genannt.
Aber wir gehen jetzt erstmal um den Top, die Nummer 1. Die Nummer 1, kann ich dir sagen, hat 27 Tore
Lukas
erzielt.
Lukas Podolski.
Bis zum 29. Februar, ein Schaltjahr, 2020. Ich spielte in meiner Karriere unter anderem mal beim FC Chelsea.
Kai Havertz.
Bei Borussia Dortmund.
Achso, das sind ja möglicherweise auch ausländische Spieler.
Genau.
Da reden wir über Jadon Sancho.
Ganz genau. 27 Tore für Borussia Dortmund als Teenager bis, habe ich gesagt, bis zum Schaltjahr 2020. Jetzt schauen wir auf Platz 2. 17 Tore in nur einer Saison als Teenager. 2018, 2019. Ich fehle momentan der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Ich habe aber auch Kai schon Havertz.
Ja, ein wichtiges Tor im Champions-League-Finale.
Kai Havertz, Bayer Leverkusen.
Absolut richtig. Der nächste. 10 Bundesliga-Tore. Und zwar mit einer Besonderheit noch. Ich habe als Teenager am schnellsten die 10 Tore erreicht. Also ich war derjenige, der sie am schnellsten erreicht hat. Mit 17 Jahren und 350 Tagen. Also ich war noch nicht mal 18. Mittlerweile spiele ich nicht mehr in Deutschland, sondern in Dänemark. Ich spielte in meiner Karriere aber auch schon mal, nein, nicht bei Bayern München und Holstein Kiel, sondern bei Borussia Dortmund und auch beim FC St. Pauli.
Yusufa Moukoko.
Ja.
Stimmt, ja. Spielt beim FC Kopenhagen.
Ja.
Hat in der Champions League gegen Bayer Leverkusen von Beginn an gespielt. Ja,
Yusufa Moukoko. Große Chance verballert auch.
Das Spiel habe ich nicht gesehen.
Doch, große Chance. Ja, das ist es im Prinzip. Ich dachte, dass das Ranking noch größer und noch länger wäre, aber das sind im Prinzip die drei.
War gar nicht so einfach, hat sich auch zum Mitraten für die Hörerinnen und Hörer da draußen möglicherweise ganz gut geeignet.
Oder?
Ja. Wo sind wir am Wochenende? Das wird ja auch immer mal wieder abgefragt.
Ich muss sagen,
bist du bei Tempo Gegenstoß, bei Anstoß, bist du mit Holstein Kiel auswärts unterwegs?
Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich am Wochenende frei.
Ei. Also laufen. Fabian hat auch einen Lauf gewonnen am vergangenen Wochenende.
Ich habe einen Lauf momentan. Ich habe tatsächlich frei.
In der Nähe von Hamburg einen Lauf gewonnen.
Beziehungsweise, das stimmt gar nicht ganz frei. Du kannst es gerne gleich nochmal erzählen, wie toll ich gelaufen bin. Nee, ich mache eventuell, es gibt jetzt seit 40 Jahren Eishockey in Timmendorfer Strand.
Ja. Beachvolleyball gibt's da jetzt demnächst nicht mehr. Nee. Die deutschen Meisterschaften werden da nicht mehr ausgetragen.
Eishockey. Einen Film zu machen, genau.
Okay, gut.
Aber ja, ich bin gelaufen, erzähl das ruhig gerne. Ja, ich bin wirklich ganz toll gelaufen, meine Damen und Herren.
In Elmshorn. In Elmshorn hast du gewonnen. Ja, ich bin am Hamburger Millerntor, 15:30 Samstag gegen Bayer Leverkusen. Wird schwierig für beide Mannschaften, für St. Pauli wird es vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger. Genau, das ist der Blick in die Woche, die ja gerade beginnt. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche. Unsere Titel haben wir schon auf die Anstoßliste gepackt und dann hoffen wir, dass ihr uns auch nächste Woche wieder einschaltet. Ihr könnt uns bewerten bei Apple Podcasts, bei Spotify. Ich kann gleich nochmal bei Spotify reingucken, ob es da vielleicht eine Anmerkung gab. Ihr dürft uns auch gerne schreiben, euer Feedback abgeben zu den Folgen, zur heutigen Folge und das wird dann hier auch hin und wieder mal vorgetragen. Und ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram finden und auch anschreiben. Anstoß-Podcast lautet da unsere Adresse. Hast du noch was? Wenn Seoane seinen Borussia-Parkplatz verliert, hieß die letzte Folge. Bei Spotify gab es da nicht so viele Kommentare. Also es gab eigentlich gar keinen Kommentar. Ihr könnt das für die heutige Folge ändern. Also feuerfrei für eure Kritik, Lob oder was auch immer.
Genau, das ist absolut richtig. Genau, ihr könnt uns bewerten, ihr könnt uns aber auch bewerben. Also ihr könnt zum Beispiel bei Flyer Alarm einfach irgendwie Aufkleber oder irgendwie Banner drucken lassen und die dann überall aufhängen.
Oder bei Butni an die Pinnwand. Da gibt's ja, gibt's da die Pinnwand noch, wo man so Gesuche hat, verkaufe, verschenke. Da könnt ihr auch was ranpinnen.
Autobahnbrücken oder Züge vollsprayen mit Anstoß.
Ja, das ist sehr beliebt bei Fußballfans. Das fällt mir immer wieder auf.
So, also all das solltet ihr nicht unversucht lassen. Und ansonsten würde ich sagen, melden wir uns in der kommenden Woche wieder.
Genau. Ihr könnt ja auch die Push-Up-Funktion aktivieren, die Glocke aktivieren, wie es, glaube ich, korrekterweise heißt.
Ja.
Dann erfahrt ihr immer, wann eine neue Anstoßfolge aufploppt und die könnt ihr dann sofort hören. Und das Gute bei so einem Podcast ist ja, da kann man unterwegs auch mal Pause machen, wenn ihr Jörg Dahlmann mal nicht mehr hören wollt, dann macht ihr mal eine kurze Pause, dann lässt ihr das Ganze mal ein bisschen sacken und dann schaltet ihr nach kurzer Zeit wieder ein. So könnt ihr euch auch eine Folge wie so eine schöne Salami, ich esse gar keine Salami, immer mir fällt gerade nichts anderes ein.
Scheibchenweise,
aufbewahren. Ja. Scheibchenweise. Auch das ist möglich. Das ist ja der Vorteil am Podcast.
Und wie bei so einer guten Salami rücken wir euch dann wieder auf die Pelle.
So machen wir das. Kommt gut durch die Woche. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Anstoß, der Fußballpodcast.